Irgendwann saß Michi vor der Bar und ich stand dahinter. Ein Gespräch begann, das nie zu enden schien. Mach doch mal einen Podcast, sagte mein Kollege Big P. So viel, wie ihr labert? Ja, und was soll ich sagen? Hier sind wir.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Michi und ich. Hallo Michi.
Hi.
Guck mal Michi, wer da ist.
Mich und Herr Professor Ausländer.
Genau, wir haben heute zwei Gäste. Ist das nicht großartig?
Ja, das ist noch was Neues.
Den Ariel kenne ich ja, mit dem habe ich schon öfter mal was gemacht. Den Nick kenne ich auch und du kennst auch den Nick, nur nicht den Ariel.
Richtig.
So können wir es mal unseren Zuhörern erklären. Also wir stellen mal hier die Herrschaften vor. Den lieben Nick, das ist ein Kollege aus der Gastro von der Michi und Mio. Das klingt immer so ein bisschen, als ob die uns gehört.
Ich bin nicht aus der Gastro. Also ich glaube, es geht los. Unverschämtert.
Und der liebe Ariel, Professor Ariel Ausländer, ist ein Darmstädter Künstler und TU-Professor. Genau. Und wir haben uns heute hier alle versammelt mit Kuchen und Bonbons, um über das Thema Machtmenschen zu sprechen.
Ja? Was passt beim Kuchen zu Macht? Was passt beim Kuchen zu Machtmensch?
Na gut, aber auch Machtmenschen essen gerne Kuchen.
Zum Beispiel.
Die These können wir ja mal aufstellen.
Ich war dran.
Ja.
So, jetzt frage ich mal in die Runde. Fangen wir mal mit dir an, lieber Ariel. Wann hast du deiner Meinung nach das letzte Mal einen Machtmenschen getroffen?
Machtmensch. Du hast mir das beim Mailer gesagt und ich denke die ganze Zeit, was ist ein Machtmensch?
Ja, wir können es auch erstmal definieren. Ja?
Genau, dürfte ich ganz kurz was zu sagen, weil ich finde, das ist so umfangreich. Das beginnt ja bei einem soziopathischen Chef, der dich dominiert, beim narzisstischen Ehepartner oder Partnerin, die dir das Leben schwer macht, geht hin bis zu einem Serienmörder, der, um Macht auszuleben, Frauen oder seine Opfer quält und am Ende tötet und verbindet zum Beispiel auch einen kommunistischen Stalin mit einem faschistischen Hitler und all das gehört ja in dieses Spektrum. Ja. Und da sollte man vielleicht sich vor allen Dingen mal fragen, was hat diese Menschen zu so einem falschen Blick auf Macht gemacht.
Mhm. Wobei natürlich das ein bisschen dieser kommerzielle Blick ist auf die Leute. Also dass man im Grunde sagt, macht das, was einem zuerst einfällt. Also irgendwelche Diktatoren fallen einem ein und so weiter. Aber was ich auch immer interessant finde, ist natürlich, wenn man sagt, im Alltag oder erstmal, wenn man von persönlichen Erfahrungen eigentlich ausgeht, weil man vielleicht eine andere Assoziation erstmal hat mit einem Machtmenschen, wenn man es erstmal so sagt, was du jetzt zum Beispiel aufgezählt hast.
Aber die eint ja etwas, und zwar ein krankhafter Bezug zur Macht.
Ja, wobei man natürlich dann fragen müsste, liegt uns oder wohnt uns das nicht alle auch ein bisschen inne?
Ja. Das ist auch die Frage, gibt es denn dann sowas wie einen gesunden Machtmenschen, also einen Mensch, der im Prinzip die Welt nach seinem Bild verändert und das zum Vorteil von nicht nur sich selbst, sondern auch anderen?
Also eine positive Macht. Wir sind ja auf das Thema gekommen, als wir uns privat unterhalten haben.
Ja.
Beziehungsgedöns und so. Es gibt ja auch, wie gesagt, eine positive Macht. Ja? Und deswegen hatten wir dann gesagt, machen wir das diesmal zum Thema.
Mhm. Gibt es denn eine positive Macht? Was ist denn eine positive Macht?
Also das ist jemand, der sich, ich sage es jetzt mal platt, für das Richtige einsetzt.
Also auf positive Weise die Menschen dominiert.
Dominiert ist da das falsche Wort, glaube ich.
Nein. Also zum Beispiel, wenn man auf die Welt kommt, ist man ja erstmal nicht in der Lage zu überleben. Da bestenfalls hast du Eltern, die sich um dich kümmern und später dann auch aufs Leben vorbereiten und dir beibringen, wie du die Welt so gestalten kannst, dass für dich und eventuell andere das Leben dadurch einfacher oder besser wird.
Mhm.
Das bedeutet, eigentlich strebt man danach, die Welt zu verändern. Und das ist bis zu einem gewissen Grad ja auch richtig so. Wenn man aber zum Beispiel Eltern hat, die einem permanent implizieren, dass man nicht gut genug ist oder nicht gottesfürchtig genug ist und man im Prinzip damit konfrontiert ist, dass man permanent beweisen muss, sich oder eben seinen Eltern oder anderen, dass man doch gut genug ist, dann kann das sehr schnell krankhaft werden und macht Menschen schaffen.
Also zum Beispiel, also ich würde sogar gar nicht sagen, wenn man geprägt wird von, sagen wir mal, was du gesagt hast, als Beispiel religiöse Hintergründe oder so, sondern manchmal auch, was heutzutage ja so ein bisschen populäres Thema ist, ist Narzissmus. Ja? Das ist ja populärer als früher. Ja. Man sagt das ja auch sehr schnell, wenn irgendwas ist oder wenn man verlassen wird, sagt man sofort, mein Partner war ein Narzisst, ist immer so. Und ich denke aber, was da natürlich oder was auch teilweise in der Psychologie ja dazu führt, dass Menschen aus Menschen Narzissten werden, ist ja manchmal auch, dass sie gar keine Bezugsperson haben, also keine Eltern oder Eltern haben, die nicht sie in irgendeine Richtung drängen und daraus sozusagen die sich umformen, selber schauen, dass sie die Welt sozusagen beherrschen zu ihrem Vorteil. Also dass sie sagen, so wenn jetzt sich keiner um mich kümmert, wenn ich nicht genug Liebe bekommen habe, dann werde ich jetzt schauen, dass ich mir das irgendwie anders bekomme, ohne Rücksicht auf Verluste, weil ich zum Beispiel auch keine Empathie entwickelt habe dadurch. Weil das spielt ja auch eine ganz wichtige Rolle, finde ich, dass man, wenn man keine Empathie hat, im Grunde gleichzusetzen mit, ich habe vielleicht auch vielleicht weniger ein Gewissen.
Ein Soziopath.
Mache ich, was ich will. Und daraus entsteht eigentlich ein Machtmensch.
Ich hatte eine Erfahrung mit einem Machtmensch.
Ja.
Und der war eine sehr komplexe Geschichte.
Kannst du ein bisschen näher ans
Mikro? Ja. Genau. Er war Machtmensch aus Unsicherheit und Schwäche. Und er war sehr empathisch. Und das empfand er als Schwäche auch.
Ja.
Ja.
Und dann hat er entsprechend reagiert und war ein Choleriker. Aber diese cholerische Anfälle waren ein bisschen zwischen, ich persönlich hatte ich immer den Eindruck, sie waren ein bisschen gespielt.
Okay.
Nicht so ganz. Und dann, das war mein ehemaliger Chef an der Uni, und dann wurden wir sehr eng, also sehr gut befreundet. Und irgendwann hat er mir gesagt, einen Abend, wir waren immer deutsche Lokale hat er immer so gemacht. Und dann hat er mir gesagt, das, was du siehst, ist die Konsequenz von meiner Scheu.
Ja.
Ist die Konsequenz von meiner Scheu. Er war sehr auf sich bezogen, narzisstisch im Sinne von Narzissus, der sich im Spiegel schaut und die Welt sozusagen immer auf diesen Spiegel sieht, alles, und was er
deswegen
sieht,
auch
ist sozusagen eine Reflexion verhungert von sich selber. Ja, ja, und dann, das hat er auch gehabt, ja, stimmt's. Aber er war ein sehr liebenswürdig, konnte er sein und so weiter, aber auch dieser Konflikt mit sich, mit seiner Schwächen, sage ich mal, wurde er oft sehr ungerecht. Das war eine sehr, sehr interessante Situation. Machtmensch. Mein großer Unterschied zwischen Machtmensch und ist der, würde ich sagen, manchmal hilft, weißt du, wenn du eine Definition suchst, okay, was wäre der Opposite, was wäre der Kontrast, was wäre das Gegenteil davon? Und für mich wäre das Gegenteil davon ein Überzeuger, einer, der mitnimmt.
Ja.
Ja.
Was auch total gefährlich ist. Hitler war auch ein Mitnehmer. Ne?
Absolut.
Insofern ist es immer sehr schwierig, aber lassen wir die Konsequenzen und beschäftigen uns nur mit der Person. Also ein Machtmensch ist einer, der Ayatollah, der jetzt gerade alle zwingt, auf der Straße so was zu sagen, so was, und keiner versteht, warum. Aber er schickt die Polizei dahin, er schickt die Sittenpolizei, verprügelt die Mädchen, verprügelt die Männer, die Liberalen und so weiter und so fort. Und du merkst, dass er keine Unterstützung hat. Das ist der sozusagen der böse Machtmensch, sage ich mal. Einer, der braucht ein Apparat, um sich sozusagen zu behaupten.
Und Steigbügelhalter. Und Steigbügelhalter.
Ja. Mhm. Und der andere ist der, wie gesagt, also ohne jetzt weiter zu vertiefen in den Inhalten, die er vermittelt, ist der Überzeuger, der Mitnehmer. Und klar, Mussolini war ein Mitnehmer, Hitler war ein Mitnehmer, Stalin war kein Mitnehmer.
Waren das wirklich Mitnehmer? Ich denke, die Menschen, die darunter zu leiden hatten, die waren hauptsächlich verängstigt.
Das war?
Die waren hauptsächlich verängstigt. Er konnte sie nicht mitnehmen. Es hat sich keiner getraut oder nur wenige haben sich getraut, wie auch jetzt, laut und deutlich zu widersprechen.
Ja, bis Hitler zum Beispiel in diese Position kam, war er ja Mitnehmer. Er wurde ja 1933 gewählt und die Leute haben ihm zugejubelt. Also dann
naja,
hatten sie vielleicht Angst, aber bis dahin...
Eine dümmliche Replik auf die Weimarer Republik, die vielen so unheimlich gewesen ist. Ja? Mhm. Also auch vergleichbar mit jetzt Unzufriedenheit mit dem, was war und dann den leichten, billigen Ausweg. Mhm. Ob er wirklich jemand mitgenommen hat, inhaltlich, ich kann es nicht beurteilen. Ich kann es mir ehrlich gesagt auch in meinen kühnsten, grauenhaften Träumen nicht vorstellen, dass jemand so einen Dreck wirklich glaubt.
Ja, die wenigsten haben, glaube ich, meinen Kampf gelesen. Aber diese Reden, die er gehalten hat, die führten ja dazu, dass die Leute gejubelt haben.
Ja, aber das war Unterdrückung und Dogmatismus. Das war auch eine Form von Fanatismus. Das ist dasselbe wie beim SV 98, wenn alle losbrüllen. Ja?
Guter Vergleich auch.
Übrigens. Entschuldigung. Ich habe jetzt nichts gegen den Fußballverein und nichts gegen SV 98 und überhaupt gar nichts gegen Fußball und überhaupt nichts gegen Sport gesagt. Ja? Also, habe ich jetzt genug entschuldigt?
Ja, gut. Nee, es war toll. Mach das ruhig weiter, ist gut. Wir kriegen viele Klicks. Alles gut, super.
Jetzt hast du mich ganz rausgebracht mit deinem.
Aber das wollte ich auch. Also was ich sagen wollte, Michi, war, ich kenne das ja aus meiner eigenen Familie. Meine Großeltern, mein Großvater hat da nie so ein Wort drüber verloren, über das, was passiert ist und die Zeit an der Front und so weiter. Aber meine Großmutter schon eher, und umso älter die wurde, hat sie sich im Grunde auch an die guten alten Zeiten in Anführungsstrichen erinnert. Und auch meine Urgroßmutter, die hatte ein Bild, also das haben sie mir gesagt, hat sie später in den 80ern natürlich nicht mehr an der Wand gehabt, von Adolf Hitler, und hat immer gesagt, ach, mein Adolfchen und so. Und meine Großmutter...
Hast du Glück, dass du es nicht so heißen musstest?
Adolf Peckham. Ja. Adolf Peckham heißt es eigentlich, ja. Hätte ich heißen sollen. Und Adolf Hermann Peckham. Da war schon dieses, meine Großmutter hat, als sie älter geworden ist, schon gerne mal gesagt, unter Hitler hätte es das nicht gegeben. Ja? Gerade was zum Beispiel Ausländerthema betrifft. Also das war schon, da kann man natürlich sagen, meine Familie, das waren Nazis. Das ist auch sicherlich vielleicht, spielt eine Rolle. Sie hat immer von der Hitlerjugend, den BDM-Mädels erzählt. Das war eine ganz tolle Zeit. Sie hat das so empfunden.
Meine Mutter auch.
Ja, sie ist da reingekommen. Es war toll, es war Gemeinschaft, es war super. Aber die hat das... Dann hat sie natürlich gesagt, ja, natürlich das, was der Hitler mit den Juden gemacht hat, das war nicht in Ordnung und so, ja. Aber letzten Endes trotzdem so positive Sachen von ihm in Anführungsstrichen die herausgestellt.
Autobahn. Ja, richtig.
Und ich glaube nicht, dass das wie so, wie so ein Dogma war oder in dem Sinne so, dass es manipuliert, also es war natürlich manipuliert, aber wenn du einen schwachen Geist triffst, dann ist das, kannst du ganz schnell diese Dinge da einfüllen. Das ist ja so ein bisschen das Ding. Ja?
Das ist so.
So, und dann hast du nicht jemand, also meine Großmutter hat sich, glaube ich, nicht in unterdrückt gefühlt, sondern die war einfach eine Mitläuferin. Das war einfach so.
Ja.
Und hat das aber nie verstanden, was sie da gemacht hat.
Deswegen
auch nicht als älter.
Ich habe ja vorhin weißt, gesagt, ob sie es.
Wenn es dich nicht betrifft, wenn du kein Roma bist, wenn du kein Homosexueller bist, kein Kommunist oder kein Jude.
Ja.
Dann ist wahrscheinlich okay.
Ist egal. Ja, ja, du kriegst es ja gar nicht mit.
Aber deswegen hatte ich ja vorhin gesagt, ob das so ein wirklich aktives mitlaufen war. Ich denke, das war eine Form von Massenhysterie, hirnlos bis zum geht nicht mehr. Also ich, wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, wie jemand auf so abartige Ideen kommen kann, dass jemand, ob seines Glaubens, ob seiner Nationalität, anders im Gänsefüßchen schlechter sein soll. Ich weiß nicht, welches kranke Hirn eine solche Idiotie erfunden hat und wer dann da noch hinterher rennt.
In der Weimarer Republik war ja nicht nur die SA und halt eben der Schnauzbartträger massenbewegend, sondern zum Beispiel auch der Thälmann bei der Kommunistischen Partei. Und diese konkurrierenden, aber autokratischen politischen Einstellungen kamen ja nicht von ungefähr, nämlich basierten auf dem Ersten Weltkrieg, Versailler Vertrag, Ungerechtigkeiten und entsprechenden Ängsten.
Naja, aber es geht ja weniger um die Leute, auch das muss man nochmal sagen, es geht ja auch jetzt bei uns heute nicht um, so sehr um die Mitläufer, um das Thema, was so, sondern eher ja auch, was dann diese Leute, die diese Macht ausgeübt haben, was die eigentlich angetrieben hat. Das ist ja auch nochmal die Frage dabei. Also es ist dann die Empathielosigkeit. Ich meine, man kann nicht zu tief in die Psychologie reingehen, nur letzten Endes ist es ja die Frage, weil es sind ja trotzdem alles Menschen, auch wenn man das letzten Endes gerne ausklammert, aber es sind ja auch die Nazis waren Menschen. Ja? Hm. Ist mein Satz. Ja.
Das kann sein, dass sie liebe Familienväter
waren, ja, eben.
Oder liebe Familienmutter waren.
Ja.
Ein großer Mitnehmer war Kennedy. Es geht in eine andere Richtung.
Stimmt.
Kennedy war ein großer Mitnehmer, aber Perón, der argentinische Perón, der war ein großer Mitnehmer. Und jetzt danach kommt alles raus, was wir für Leichen im Keller haben. Kennedy hat auch Leichen im Keller und so weiter, und wird sehr kritisch heute betrachtet und so weiter. Perón sowieso von Anfang an. Es gibt solche Figuren. Ich glaube, der ruht in sich ein bisschen, dieser Art von Machtmensch. Der braucht keinen Apparat, der ihn sozusagen, wenn er zugreift, so einen sozusagen einen Unterdrückungsapparat, dann ist er sozusagen, seine Begeisterungsfähigkeit kollabiert. Und dann schafft er das nicht mehr. Dann braucht er Polizei und Unterdrückung und Geheimdienste und so weiter, um das alles sozusagen aufrecht zu erhalten. Als der Khomeini kam in den 80er, das war ein großer Mitnehmer. Und heute ist diese Idee kollabiert und die brauchen einen riesen Staatsapparat, um das Ganze aufrechtzuerhalten. Das sind für mich zwei unterschiedliche Art von Machtmenschen. Der eine, der die begeistern kann, egal in welche Richtung. Der Mussolini hat die Massen begeistert. Das war
das Vorbild von Hitler.
Ja.
Also die Frage wäre vielleicht auch nochmal, was der Machtmensch, ob der auch so wie so ein stabil, wenn es jetzt solche Größen sind, in Anführungsstrichen, über die du jetzt benannt hast, Ariel, ist ja auch nochmal die Frage, was für ein Umfeld braucht er? Also nicht nur die Leute, auf die er dominiert, sondern was braucht er eigentlich an Stabilität um sich herum? Ja, und diese Leute, die dem zuarbeiten, die braucht er ja auch. Und diese Leute brauchen auch ihn. Und ich glaube, dass die beeinflussen sich ja eigentlich gegenseitig. Weil wenn du in dem Moment irgendwie, du bist ja wie, es gibt ja diese Menschen, die sind dann Teil von was, fühlen sich wohl, haben Vorteile und sind dann einfach und machen dann das auch für eine in ihren Augen höhere Sache, sage ich mal. Und schalten ihren eigenen Gerechtigkeitssinn vollkommen ab oder haben den nie entwickelt zum Beispiel auch. Ja.
Aber an sich, gerade hast du das Wort Stabilität und da bin ich hängen geblieben. Ja. An sich braucht der Machtmensch mindestens in der Politik oder auch was man sich in einem kleinen Betrieb und so weiter, unstabilen Verhältnisse, wo er sozusagen messianisch mit Lösungen kommt. Mhm. Mal guter, mal schlechter. Wenn du sagst, alle Romas und Hintis müssen sterben, weil das meine Rasse verschmutzt und so weiter, und alle kommen mit, dann hast du es hingekriegt, aber du bist ein Monster danach. Mhm. Aber du kannst auch sagen, wir haben jetzt unstabile Verhältnisse, wir brauchen dies und dies und dies und machst du sozusagen einen Plan wie Roosevelt oder wie Kennedy ist und so weiter und dann funktioniert es anders. Es kann in beide Richtungen, es ist sozusagen, es ist wie eine Pistole, die kann nach links oder nach rechts schießen. Aber die sozusagen diese Art von Persönlichkeiten braucht unstabile Verhältnisse und kommt mit irgendwelchen Lösungen, die Also das ist eine Art, die ich erkenne. Aber oft, meine Erfahrung ist, sind keine Kennedys und keine Roosevelts. Meine Erfahrung sind Typen, wie, die relativ unsicher sind. Also, ich meine, der Adolf hatte keinen Grund, ein unglaubliches Selbstbewusstsein zu haben. Ne? Also von Typ her, ich will niemanden beleidigen, aber ich sehe da nicht so einen Athlet oder was weiß ich, so ein Kennedy-Typ, der so ein Strandmensch ist.
Also A, keinen Vater, den er vorzeigen konnte, was zu damaligen Zeiten problematisch war. Später an der Akademie mehr oder weniger abgelehnt worden, keine Erfolgserlebnisse gehabt. Den Krieg, der in seinen Augen ja nie, den wir ja nie verloren hatten, wir Deutschen, dann verloren, alles Dinge, die ihm an seinem Selbstbewusstsein kratzten.
Insofern, aus Schwäche, weißt du, der Harari, dieser Soziologe jetzt aus Israel, der ist ein brillanter Mensch, der sagt, oder ich habe es von ihm gehört und das fand ich total interessant, dass es schlimmer ist, ein Schaf mit einer Waffe, als ein Wolf mit einer Waffe. Der Wolf weiß genetisch seine Reichweite, was er tun darf und was er nicht tun darf. Er kennt die Grenzen von der Aggression. Das Schaf nicht.
Naja, okay.
Und ein Schaf mit diesem Macht, wenn er so umkippt und erreicht da die Macht, wird sehr wahrscheinlich maßlos. Und das fand ich total interessant. Und da denke ich so Typen wie, also ich denke oft an solche Typen wie die Diktatoren im 20. Jahrhundert. Ich glaube, ich komme eher von der Ecke. Also
sieht man ja auch an Trump zum Beispiel, der platzt ja vor Omnipotenzfantasien.
Ja.
Und das ist derart irre, also es gibt ja gar kein anderes Wort mehr dafür. Ja? Der muss völlig irre sein in seiner Blase, in der er sich befindet, mit dem, was er äußert.
Und er zollt Leuten wie Putin Respekt, obwohl der eigentlich politischer Gegner sein müsste, ja. Genauso wie der Mann in Nordkorea von ihm anerkennende Worte erfahren hat.
Ja.
Und das bedeutet, die haben ja Gemeinsamkeiten,
ja,
in ihrer Vorstellung, was ein starker Mensch ist.
Ja, ich glaube, das sind die einzigsten Gemeinsamkeiten, das sind die einzigen Gemeinsamkeiten, weil ideologisch passt ja gar nichts zusammen. Ja?
Sollte ich.
Ja, aber die Vorstellung, eine Dynastie zu gründen, hat der Trump schon. Danach kommt die Tochter, danach kommt der Sohn und so weiter. Und für die nächsten 30 Jahre hat man eine Trumpistenregierung in den USA.
Das ist allerdings nicht so ungewöhnlich, weil das galt für die Kennedys, das galt für die Bushs.
Ja.
Ja, das waren ja alles richtige Dynastien, so ohne dass es sich Kaiser Kennedy genannt haben. Also ja, das hat sich
glaube,
ja auch
von... Ich möchte sehr gerne die Wahlen abschaffen, in den USA. Oder so steuern, also das ist meine Einschätzung. So steuern, weißt du, die Wahlkreise und so weiter. So, mein Bruder hat mir neulich erzählt, die Wahlkreise, es gibt in Iowa, ich weiß nicht, wo er mir das erzählt, das geht durch die Straßen so und schlängelt sich, um das sozusagen die Wahlkreise zu optimieren.
So,
ja. Eine komplett absurde Geschichte. Ja.
Sonst würden die Republikaner keine Wahlen mehr gewinnen, wenn sie das nicht so machen würden.
Sehr wahrscheinlich. Ja. Sehr wahrscheinlich. Und dann hast du so einen Typ, der, wenn jemand so auftritt, wie er auftritt und seine ganze Umgebung. Weißt du, meine erste Erfahrung mit Trump war, als mein Bruder hat Buenos Aires verlassen und ist nach USA gegangen. Und er war in der Nähe von New York und dort hat er sozusagen seine Anerkennung, der Titel, der ist Arzt. Und dann musste er sozusagen eine Konvalidation machen von seinem Titel. Das war sehr, sehr, sehr anstrengend. Und dann habe ich ihn besucht, da war ich damals in Italien noch. Und dann habe ich ihn besucht und wir sind mit meinen Eltern durch New York gefahren. Gerade war die Trump Tower aufgebaut, also geöffnet.
Ah, ja.
Und ich habe mir diese Lobby angeguckt.
Bisschen viel Gold.
Was ist das? Ich war damals, 24, 25, ich war entsetzt von diesem billigen Prompt so.
Es ist ja Geschmacklosigkeit pur. So, also ich habe nur Bilder gesehen.
Es ist furchtbar. Es ist furchtbar. Und ich glaube, er hat versucht, sowas wie, wie heißt das, das Rockefeller Center und so weiter, hat auch so eine Lobby, aber die ist sensationell. Selbstverständlich. Ja. Damals haben die Sachen richtig gut gemacht. Mit einem Terrazzo-Boden, immer perfekt geschliffen und Art Deco und so weiter. Toll. Ja. Und eine Decke komplett bemalt mit... das ist auch eine Geschichte. Weil, ursprünglich war der Diego Rivera dran. Ich hoffe, ich erzähle keine Scheiße.
Alles gut.
Ich glaube, das stimmt ungefähr. Und der Diego Rivera war bestellt. Der Diego Rivera war ein Ultrakommunist. Das war der Trotzki hat bei ihm gelebt und so.
Diego Rivera?
Ja.
Das ist doch der Lebensgefährte
von Frida Kahlo.
Ja. Ja. Der war ein Freskomaler. Ja. Ja. Und der war sehr bekannt damals. Ja. Und die Rockefellers haben ihn bestellt. So ungefähr kenne ich die Geschichte. Und da hat angefangen, da hat das Bild gemalt, da kam der Rockefeller und gesagt, was ist das für ein Dreck? Weg damit. Und er hat ihn wieder zurück nach Mexiko geschickt und hat so ein heroisches Ding. Es ist trotzdem
toll. Hat alles übermalen lassen.
Alles übermalt mit so einer Szene von Industrieland Amerika.
Okay.
Mit heroischer Körper und muskulös und so weiter. Irgendwie schön. Alles in Sepias und Weiß. Sehr, sehr schön. Und dann kommst du runter und siehst du das erst. Ich glaube, der Trump hatte diese Vorstellung und ist voll daneben gegangen. Es ist furchtbar. Mit so einem Wasserfällchen, so blub, blub, blub. Also ist unvorstellbar. Das ist, wenn ich bin sehr vorsichtig mit dem Wort. Wie heißt es? Chick? Nein, es ist Kitsch.
Kitsch, ja.
Ich bin sehr vorsichtig mit diesem Begriff Kitsch. Aber das ist der Gipfel.
Kitsch das pur wahrscheinlich. Kitsch pur.
Also Form ohne Bedeutung.
Ja.
Es ist eine leere Schale. Das ist ein Ei, du bekommst ein Ei, machst du ihn auf und kommt nichts raus. Ist nichts.
Ja. Was mich mal interessieren würde in diesem Gespräch, was wir hier führen, ist, warum werden Menschen denn nicht zu Machtmenschen? Beziehungsweise, sind Menschen in der Lage, wenn sie eine ähnliche, also sind Menschen verschieden, wenn sie eine ähnliche Struktur haben, möglicherweise in ihrem Leben, gibt es dann Menschen, die sagen, ab einem gewissen Punkt verzichte ich auf eine Art von Macht? Oder ist das, würde jeder Mensch zwangsläufig, wenn er in gewisse Umstände kommt, immer so handeln?
Also wenn man ein gewisses Selbstbewusstsein besitzt, dann hat man es zumindest nicht nötig, sich dadurch alleine Anerkennung zu verschaffen, indem man Macht erlangt.
Andere unterdrückt.
Ja.
Ja. Also ich denke, es hat vielleicht auch, ich komme da immer gern, ich sage es, alles steht und fällt mit der Bildung. Ja? Wenn ich mir zum Beispiel meine Biografie angucke, wenn ich das geworden wäre, was meine Eltern gewollt hätten, da kriege ich kalte Kotzen. Ja? Mhm. Also kann ich gar nicht anders sagen. Das wäre ein Monster, also grauenhaft. Ja? Dann habe ich das Glück gehabt, da wegzukommen. Ich habe das Glück gehabt, gute Kumpels zu haben. Ich habe das Glück gehabt, zweimal zu studieren, ausgiebigst. Ja? Und ich habe was dazugelernt. Ich habe unheimlich viel gelesen. Ich habe nicht nur Sotzpet und Dibbelpet-Kram gelesen. Ich habe dies und das und hauptsächlich auch Politik und Gesellschaft Und das hat aus mir das gemacht, was ich bin. Und ich denke, ich bin ganz bewusst auch kein Machtmensch geworden. Und wenn ich so Tendenzen feststelle, dann dreht sich mir der Magen bei mir selber um und ich kontrolliere mich. Ich versuche es zumindest.
Ja gut, aber manchmal muss man das ja sein vielleicht. Manchmal muss man ja ein bisschen...
Ja, du hattest aber gefragt, wie wird man so zum Machtmensch?
Naja, wenn man, aber klar, also Intelligenz...
Das müssen Strukturen sein, das kann auch eine Abgrenzung zu einem bestimmten Menschenbild sein. Aber das kann man erst durchschauen, wenn man auch die Möglichkeit hat...
Mikro, ja. Du brauchst, Michi, so ein bewegliches Mikro, was immer so, wie so ein intelligentes Mikro, was immer so läuft, egal wo du bist, das immer so
hinterher. Ja, das wäre mal fix, dann könnte ich hier ja noch rum.
Ja, das müssen wir machen.
Nein, ich denke wirklich, also, alles steht und fällt bei mir grundsätzlich mit Bildung und Wissen erlangen und Wissen umsetzen.
Aber auch, würde ich sagen, eine emotionale Intelligenz. Also ich würde nicht nur sagen, weil ich glaube, es gibt ja viele, das ist so letztens, also ist so ein Thema, was ich interessant finde, ist diese verschiedenen Arten der Intelligenz, die es eigentlich gibt, wie eine soziale Intelligenz, eine emotionale Intelligenz und so weiter. Das ist nicht nur Bildung, weil Bildung ist für mich immer so dieses,
ein Unterbegriff davon.
Ja, aber eher eine rationale Intelligenz sozusagen. Also es gibt ja auch so Leute, wo man sagt, die sind so bauernschlau, die haben so eine Art emotionale Intelligenz, sind aber vielleicht nicht rational so gebildet, ja, würde ich sagen. Und das ist ja auch immer die, und ich glaube, man muss diese Empathie, das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Faktor, um vielleicht gewisse Machtstrukturen einzudämmen, die man bei sich selber spürt. Weil man vielleicht sagt, ich nutze das jetzt nicht zu meinem Vorteil. Ich könnte, aber ich mache es jetzt nicht. Weil ich an was glaube. Das wäre zum Beispiel auch das. Oder weil ich einen Parameter habe, nach dem ich mich richte.
Es kann auch eine ganz bewusste Entscheidung sein.
Ja, ist es ja, das ist das Gleiche. Ja.
Hat der Machtmensch ist unglaublich so anerkennungshungrig, dass er den Applaus sucht und
nicht unbedingt, nein.
Nicht unbedingt, ja.
Ich weiß nicht, also was ich ja auch immer, als ich über das Thema nachgedacht habe, was ich auch immer finde oder was ich auch so in meiner Vergangenheit so kennengelernt habe an Menschen, wenn zum Beispiel auch so, wenn es um Themen aus unserer heutigen Zeit sind, also jetzt weg von Trump und diesen ganzen anderen Diktatoren und so weiter, sondern wenn es um Themen geht, wie zum Beispiel Umwelt oder hast du nicht, also so verschiedene Themen, wo Leute letzten Endes sagen, okay, ich esse vegan, ich rette die Umwelt, ich bin gegen den Krieg, ich kaufe immer im Geschäft nebenan irgendwie um die Ecke und diese ganzen Themen und du machst es nicht und deswegen stehst du unter mir, weil du machst es nicht. Ich klage dich hiermit an und ich habe das Gefühl, dass das auch ein Machtverhalten ist. Ja? Also dass man sozusagen, wenn man sich über das Ganze stellt, wenn man sagt, ich bin so toll, ich mache diese ganzen Sachen und du nicht, das ist auch eine Art von Machtanspruch. Und ich habe solche Leute auch kennengelernt, aus meiner Erfahrung, die sehr damit hausieren gegangen sind, dass sie, auch da gehörten sie der Grünen Partei auch an. Und ich war selbst früher mal so ein Grüner, sage ich mal, aber da habe ich irgendwann auch so ein bisschen diese Distanz gefunden, weil man damit zu sehr hausieren gegangen ist mit der Zeit. Also weil man zu sehr gesagt hat, das ist unser Schuh. Es gab auch gar kein anderes Thema mehr als das. Und es wurde auf alle anderen Leute hinabgeblickt. Und ich erinnere mich noch an ein Gespräch, das ich hatte mit jemandem, wo ich gesagt habe, ja gut, aber wenn man über diese Themen, großen Themen nachdenkt, was weiß ich, Umwelt oder was auch immer, warum machen wir das und warum machen das nicht die anderen? Und er sagte zu mir, es gab immer schon eine Avantgarde. Und ich finde, das ist halt so eigentlich im Nachhinein so ein Satz, der mir hängen geblieben ist, wo ich sage, das ist schon auch es könnte gefährlich sein, wenn man weiterhin in diese Richtung geht, nicht die Grenze zu finden, weil man halt andere Leute aburteilt.
Du kannst aus der Überzeugung heraus das Richtige zu tun, die schlimmsten Verbrechen begehen.
Ja, genau. Das meine ich. Ja, genau. Und das ist ja auch Macht. Und das ist aber nicht das, was wir als erstes auf dem Schirm haben, wenn wir über Machtmenschen nachdenken, glaube ich. Oder?
Es ist sehr umfangreich, das Thema Machtmenschen.
Also ich habe mal eine kleine Palastrevolution ausgelöst in der Frauengruppe damals, als ich gesagt habe, da ging es immer um, wer führt die Frauengruppe und wer muss sich unterordnen und also Gedöns. Und dann habe ich irgendwann mal, ist mir der Kragen geplatzt und habe ich gesagt, naja, ich habe das Gefühl, dass die sich als schwächer bezeichnen, die eigentlich Mächtigen sind.
Ja, ja.
Das ist das, was du meinst.
Ja, das, was ich meine. Ja. Das ist ein bisschen, was ich meine.
Und es gab also ein Riesengeschrei.
Ja, ja. Ja, ja. Also ich habe ja öfter mal auch in meinem anderen Talk solche Themen, wenn es um gerade also auch so um toxische Männer geht, ja. Über das Thema toxische Männer.
So modischer Begriff.
Ja, ja, genau. Toxische Männlichkeit, ja.
So. Was ist das, die toxische Männlichkeit?
Es kann ein Mensch, ein Mann, der sich dadurch definiert, dass er halt eben sehr macho ist.
Mann ist. Ja. So richtig wie aus dem Bilderbuch.
Ja. Oder? Ich habe das letztens gesagt, dass ich das gelesen habe, dass es in Amerika mittlerweile auch so, wie man früher gesagt hat, bei der hysterischen Frau, so Mother's Little Helper, was es früher gab, diese Pillen und so weiter, dass es mittlerweile auch sowas gibt für Toxizität von Männern. Also wenn die irgendwie ausrasten, dass die Frau die dann zum Arzt schafft und sagt so...
Wenn das funktioniert.
Ich kann sagen, wie macht man das beim toxischen Typen?
Ich hatte damals noch in Argentinien habe ich festgestellt, also für mich festgestellt, dass wenn ein Mann zu sehr Mann irgendwann gibt, ist er ein Homosexueller. Und versteckt er durch diese absolute Macho-Gehabe und so weiter. Was ist Macho-Gehabe?
Also,
Frauenunterstützer, Frauen Kleinmacher und so. Es ist eine Art von Mann, der sehr leicht umgehen kann zur Homosexualität.
Ja, meinst du?
Ja.
Na, der wird dann wohl homosexuell sein und übertüncht das damit. Ich glaube nicht, dass man dadurch umkippen kann und homosexuell wird.
Das kann genau, also ja. dass er durch ja. diese, durch diese, durch diese sozusagen, durch dies eigentlich, was er, also es gab einen Boxer in Argentinien, er war ein ziemlich guter Boxer, aber ein bisschen so cholerisch. Und er sah aus wie, sage ich mal, wie ein Schimpanse ohne Haare. Also so sind die. Man muss ja so vorstellen. Es ist sehr bildhaft, aber es ist so. Das war so ein Muskelpaket und er hatte diese Augenbrauen und so weiter und hat geredet wie eine Frau.
Ja, okay.
Als er geredet hat, und da hat er klug geredet noch. Also er war klug und so weiter. Sah aber aus wie ein Tier, wie ein Primaten. Und das war eine Sache, wo ich gedacht habe, das konnte eine Frau sein. In einem Männerkörper, der sich behauptet, seine Maskulinität in irgendeiner Form versucht zu behaupten. Das, was ich oft sehe, ja, ich bin ein Sanremo-Gänger. Wir sitzen in Sanremo und so weiter. Und dann gibt es ein Publikum von Männern, die
kommen. Also man muss erklären, es ist ein Restaurant hier in Darmstadt.
Die parken, du kennst die parken auf der, jetzt geht es nicht mehr, aber die parken diese Autos und so weiter. Was hat er so ein Auto? Woher holen sie die Kohle? 50 Maseratis, Bugattis und so weiter. Und irgendjemand hat mir erklärt, nein, sie leihen die aus für ein Wochenende und dann geben sie sie zurück. Okay. Das weiß ich nicht. Aber ich sehe zum Beispiel eine Akkuratesse in den Ganzen, ja? Wo ich denke, das ist kein Macho.
Nein, das ist das Abziehbild von.
Das ist kein Macho im Sinne von, das ist kein Macho, sondern das ist was anderes.
Der spielt Macho.
Ja, und der hat Eigenschaften, die eigentlich ich von einer kokette Frau erwarten würde, sage ich mal. Darf ich das sagen?
Gibt es kokette Frauen?
Nein, ich meine kokette Frauen im Sinne von, ich mag kokette, eine Frau, die sich so irgendwie anzieht und irgendwie auf ihr Erscheinen und so weiter. Das sind Eigenschaften, die sehr feminin sind und sind für mich positiv.
Wir sind jetzt, glaube ich, bei der Eitelkeit gelandet.
Weiß ich nicht, ob eitel. Aber es ist eine Sache, wo ich nicht da erkenne, bei diesem Art von Typen, die Macho bezeichnen, dann bin ich immer unsicher. Ich sehe da kein Macho. Ich sehe da große, sozusagen, sich selbst behaupten, aber selbst behaupten für sich.
Das sind Darsteller. Schlimmer, finde ich, sind diese verkappten Macker. Also die so frauenfreundlich nach vorne raus, frauenfreundlich in Anführungszeichen und hintenrum immer drauf und das.
Ja, das sind die, das hatte ich auch mal in einem Talk mit jemandem, also auch so jemand, die so Männercoaching und so, sowas hatte ich ja mal. Ja. Der gesagt hat, die Nice Guys sind das auch. Die Nice Guys, die Frauenversteher, die aber versuchen dadurch sozusagen, dass sie immer Frauen verstehen und immer mit denen und eigentlich nur befreundet sind mit den Frauen und so weiter, versuchen die dann hintenrum doch irgendwie, ja, lauern sie auf ihre Chance.
Sozusagen. Auf welche Chance?
Die Frau zu besteigen irgendwann.
Also jetzt sind wir aber unappetitlich.
Entschuldigung, wir sind doch unter uns.
Nein, da gehöre ich.
Stehen wir nicht.
Aber jetzt da erzählst du diese Geschichte und ich komme auf den sanften Machtmensch.
Ja.
Der sanfte Machtmensch.
Ja.
Der ist auch gefährlich. Ja. Das ist so ein sozusagen ein Stilemanipulator.
Absolut. Das kann zum Beispiel eine Mutter sein, die ihren erwachsenen Sohn nicht gehen lässt, indem sie sich als gebrechlich darstellt und ihm Vorwürfe macht, wenn er nicht permanent bei ihr ist.
Stimmt.
Ein Mensch.
Und macht, also zum Beispiel, ich bringe mich um und so weiter. Ja, das ist das Typische. Und ich kannte einen Kerl, damals noch in Italien, der hat immer so dazu gesprochen und hat gesagt, wenn du jemanden brauchst, dass ich in Psychologie auskennt und so weiter, da war nicht mal 30, ich war ein Student, dann rede mit mir, ich bin eine absolute Autorität in Psychologie. So hat er geredet. Da habe ich gedacht, damals, was bist du für ein Riesenarschloch? Ja, aber so war der Typ. Und hat sich als Freundin eine sehr sanfte, liebe Frau, die kam aus Spanien. Und weil wir Spanisch geredet haben, waren wir uns sehr gut befreundet. Und wir waren da sehr, sehr eng. Also Freunde, aber nicht Paar oder so. Und irgendwann war befreundet mit diesem Kerl, der sehr gebildet und so. Im Privaten muss ein Monster gewesen sein. Ja, okay. Einmal kam sie mit den blauen Augen und so weiter. Und so. Maria, was ist los? Was ist mit dir los? Konnte nicht mehr reden, traute sich nicht mehr. Dann kam er, um zu kontrollieren, was sie in der Akademie macht, was für Skulpturen macht und so weiter. Der war ein Monster, aber ein sanfter. Gefährlich.
Ja, oberflächlich sanft, ja.
Gefährlich.
Michi, du schmatzt so stark ins Mikro, das ist unglaublich. Ich habe hier die ganze Zeit ein Schmatz im Ohr.
Der war gefährlich. Und so Leute...
Konnotierst du unseren Podcast? Ne?
Nein.
So kenne ich ein paar. Okay. Dieser sanfte Getue und so weiter. Und dann, wenn einer dann explodiert, was willst du denn von mir? Dann bitte schön, was willst du denn von mir? Was sage ich dir? Du verstehst überhaupt nicht, weil du immer sanft bist. Aber eigentlich erzeugst du einen unglaublichen psychologischen Druck, dass die andere Person entweder geht sie kaputt oder geht in die Revolte.
Oder in die Klapse.
Aber sind die dann intelligenter, weil die manipulativer sind?
Nein, das ist Methode. Ich meine, es gibt ja nicht einen toxischen Mann, nicht einen Typ Macho. Es gibt ja unheimlich viele verschiedene Spielarten von der
Sorte. Und auch toxische Frauen, das wollte ich nochmal sagen. Das ist immer ganz wichtig. Ja, nicht du.
Ja.
Fühl dich nicht mal. Also weiß
nein,
ich.
Nein, wir reden jetzt aber nicht über Frauen.
Doch, wir können auch über Frauen reden. Ich habe da viel Erfahrung.
Dann holen wir erstmal den Frauentag wieder nach.
Mit Frauen auch, aber auch mit toxischen Frauen.
Macht Mensch ist auch Frau.
Oder? Ja, das meine ich ja so ein bisschen. Also ich habe sogar in dieser eine Sendung, die ich hatte, hat einer, der auch so ein bisschen kontrovers, durchaus, glaube ich, in der Szene da begutachtet wird, wenn es um so Psychologie und so weiter geht, der hat gesagt, es ist im Alltag sogar möglicherweise umgekehrt so. Also in Beziehungen ist das umgekehrt sogar so, dass nicht der Mann der Herrschende ist in der Beziehung, sondern mehr die Frau. Und dass der Mann eher der Unterdrückte ist. Ja?
Nee, das, wo will er das hernehmen? So?
Aus seinen psychologischen Untersuchungen, da, die er gemacht hat. Ja, ich kann es ja mal verlinken in die Shownotes, kann ich mal diese Sendung rein verlinken. Der Thorsten Leimbach heißt er, der hat auch ein Buch geschrieben und so weiter.
Also historisch ist es natürlich ist es belegbar, ja? Mhm. Die Frauen waren fürs Haus zuständig.
Aber in der heutigen Zeit, nicht jetzt in der heutigen Zeit, weißt du?
Das
also
ist
nicht
eine etwas fantastische Herleitung.
Naja, es geht, aber es ist nicht ganz so weit weg. Also natürlich gibt es schon so dieses Klassische, der Mann, der vielleicht geholt wird zum Kinderzeugen, dann kriegt er noch seinen Hobbykeller, dann darf er zweimal im Monat darf er raus mit seinen Freunden und so. Und die Frau hat schon so ein... Das gibt es schon.
Das gibt es.
Ja, aber das...
Der ist doch kein Hund.
Das gibt es aber. Das gibt es, glaube ich, sehr oft.
Also ich sage dazu, wer sich das gefallen lässt.
Es gibt oft. Wir leben hier in so einem Viertel. Da gibt es viele Familien, glaube ich, die so funktionieren, wenn du sie siehst. Ich erlebe ja oft Leute und so weiter, die dann da sitzen. Und
wo
so.
Erlebst du die?
Ja, zum Beispiel in der Gastro erlebe ich doch die Familien, die da sitzen und so. Und wo ich sagen würde, wo ich mal ganz mich aus dem Fenster lehnen würde, würde sagen, das sind so Strukturen, wo der Mann irgendwie so an der Leine ein bisschen ist und die Frau halt guckt und die das in den Händen hat.
Also das zu ich habe neulich in der Kneipe ein Pärchen gesehen, da war ich draußen und habe geraucht. die waren jung, die waren vielleicht so 25, er sah so geschniegelt aus, sie auch so aufgerüscht. Und dann saß er die ganze Zeit und die wollten Geburtstag feiern oder Jahrestag oder was weiß. Man kriegt es halt manchmal so mit. Und er saß dann die ganze Zeit, also mindestens 10 Minuten, mit dem Handy da und sie saß mit einem gequält gelangweilten Gesicht daneben. Mhm. Ich weiß nicht, ob das so repräsentativ ist, dieses Erlebnis, mein Erlebnis. Also kann ich mir nicht vorstellen.
Dein Erlebnis war nicht repräsentativ, aber meins schon.
Ja. Ja.
Da haben wir es wieder, der Macker.
Aber in Beziehungen ergibt sich oft, dass es in unterschiedlichen Situationen einer den Ruder...
Einer ist immer der Dominantere in der Beziehung,
glaube ich. Weiß ich nicht. In diversen Situationen. Mein Vater hat mir immer gesagt, als ich deine Mutter kennengelernt habe und wir entschieden haben zu heiraten, haben wir so unter uns so ausgemacht, sie ist für den Alltag zuständig und ich für die ganz wichtigen, schweren Entscheidungen. Mhm. Bis jetzt gab es keine. Das heißt, meine Mutter hat alles übernommen und sie war auf jeden Fall die Dominante. Bis gewisse Momente mein Vater genug hatte und dann hat er explodiert. Aber mein Vater war da unsterblich verliebt in meine Mutter. Und das schafft selbstverständlich eine Machtposition für den Partner.
Ja, absolut. Das meine ich auch. Meine Großeltern, meine Großmutter extremst dominant. Die ganze Familie dominiert. Mein Großvater ganz lammfromm eigentlich. Immer so sehr christlich eingestellt auch. Die hatten fast jeden Tag Streit. Meine Großmutter immer geschrien, cholerisch. Der ist immer in sein Zimmer gegangen, hat Orgel gespielt, hat ein Lichtchen angezündet, manchmal bin ich zu ihm rein und so. Also es war völlig...
Später hat er sie ausgestopft.
Nee, ich hab ihn schon... als Unterdrückter, genau, als Manipulativer, er hat einfach gewartet, bis seine Zeit da war. Mhm. Sozusagen, nee, ich habe ihn erlebt, wie er ein, zwei Mal wirklich ausgerastet ist und da war ich total, fand ich voll toll. Also der, irgendwann hat sie...
Dass er
gesagt hat, ja, genug jetzt.
Ja, dass sie hat ihn so, irgendwann hat sie ihn so zur Weißglut getrieben, dass es irgendwie zwei Momente gab in meiner ganzen Kindheit, wo er wirklich geschrien hat auf einmal und gesagt hat, jetzt reicht's. Und sie war ganz klein dann. Hm. Und das fand ich ganz toll, weil er hat das ja sonst wie 365 Tage...
Aber das hat nichts
geändert? Nee, das ging dann direkt so weiter. Und das war wirklich so Sachen, das war nicht nur dieser, also es war auch immer, die Vergangenheit wurde ausgegraben, seine Schwester hatte irgendwas Böses mal gesagt vor 20 Jahren zu ihr, das wurde fast jeden Tag vorgehalten, er durfte keinen Kontakt mehr zu der Schwester haben und so, also es wurde immer, war ganz schlimm, war ganz schlimme Geschichten und so, weil die da dauernd passiert sind und diese ganze Macht und dann meine Mutter, die auch mit meiner Großmutter so geklüngelt hat, also diese Macht in unserer Familie ging immer von den Frauen aus, nicht von den Männern. Die Männer sind immer geflüchtet, mein Vater ja auch, geflüchtet vor diesen Frauen, die die ganze Zeit versucht haben zu manipulieren. Also mir ist es auch, ich habe lange gebraucht, bis ich da rausgekommen bin.
Naja, also ich meine, du bist ja immerhin entstanden, so schnell ist er nicht gerannt, dein Vater. Und
während der Zeugung noch nicht, nee.
Nein, es gibt ja auch Männer, die sich in so untergeordneten Strukturen wohlfühlen.
Ja, natürlich, klar.
Und es gibt immer alles.
Eben, also das ist alles kein, wie soll ich sagen, das ist alles kein Beleg für. Ja? Also jemand, der sich in solchen Strukturen wohlfühlt, der hat ja auch eine eigene Art der Persönlichkeit.
Außerdem kann sich das auch ergänzen bis zu einem gewissen Grad.
Absolut. Das ist ja auch, ich denke auch, dass es zum Beispiel bei meinen Großeltern auch eben Vorteile gab aus dieser Konstellation, dieser Machtverhältnisse und so
Welche?
Weiter. Weiß ich nicht, so gut kann es
sein. Er hat gut Orgel gespielt.
Ja, zum Beispiel. Ja.
Aber das hat er bestimmt nicht, weil seine Frau ihn immer angebrüllt hat.
Nee, weil er da sich hingeflüchtet hat.
Ach aber so. Du meinst, er hatte viel Zeit zu üben.
Absolut, ja.
Du kriegst so eine, sage ich mal, dominante Person, ob Mann oder Frau, aber in sozusagen einer Beziehung.
Ja.
Wenn ein Partner dominant ist, ist der andere sozusagen, bekommt er einen Rahmen. Viele brauchen einen Rahmen, viele Personen brauchen einen Rahmen, sozusagen ein Spielfeld, weil sie sonst ein bisschen desorientiert sind und sehr oft nimmt von einem die Verantwortung der Entscheidungen
weg. Ja, das stimmt, das ist absolut so. Ja,
und klar. Das ist sehr leicht. Also das ist auch, was passiert in einer großen Gesellschaft, wenn so ein großer Zampano anfängt zu sagen, das und das und das und das müssen wir machen und die anderen sagen, wunderbar.
Ja, machen Verantwortung wir. Abgeben.
Ganz genau. Und das sind ja oft diese messianischen Figuren. Das Typische von messianischen Figuren ist, dass sie so steigen, aber nicht vergessen, der Messias wird auch gekreuzigt. Und das kommt irgendwann. Das kommt irgendwann. Und der typische Fall war Mussolini oder Hitler oder was weiß ich. Ja, der Stalin hat das besser gemacht. Aber das kommt, dass der Mussolini direkt einmal auf den Kopf an die Eier gehängt wird in Piazza della Repubblica. Und das ist einfach so eine Situation, wo solche Machtmenschen in der Politik oder in der Sache sich da ein bisschen aufpassen müssen. In kleinen Maßstab, in der Beziehung, was passiert, wenn der Partner, sozusagen der Unterdrückte, es geht.
Stalin wurde übrigens nach seinem Tode sozusagen gekreuzigt.
Ja, genau.
Ja. Da war er aber schon tot.
Ja, ja, aber also, er hat so eine Sache nicht, also Mussolini ist der typische Fall. Flüchtling und was weiß ich. Also on the top of the mob, also absoluter Top in der Gesellschaft, tiefst Gaddafi, solche Typen.
Aber das ändert ja nichts an dem vorherigen Schaden, den Sie angerichtet haben mit Ihrer Ideologie. Also da kann ich jetzt kein Stück Trost drin finden. Von mir aus kann man einen zu Hackfleisch verarbeiten, wenn er tot ist, aber das ändert nichts das, was er vorher angerichtet hat.
Klar.
Wenn ich mir vorstelle, der Graf wird zur Bulette, also von der AfD, das nützt mir nichts bei dem, was er gerade für einen Zirkus macht.
Ja, ja, deswegen habe ich vorhin gesagt, also ich versuche die Struktur des Machtmenschen ohne Inhalte. Ja, weil wenn wir an die Inhalte rangehen, dann wird selbstverständlich sehr kritisch. Aber welche Methode, welche Werkzeuge hat er, psychologisch, soziologisch, um eine Situation zu erreichen, zu manipulieren? Oft ist das, was wir vorhin sozusagen für uns entdeckt haben, Abgabe von Verantwortung. Und wenn die Sache nicht klappt, er trägt die Verantwortung. Und dann kommt die Kreuzigung.
Nö, sieht man ja bei Putin, dass das so einfach nicht funktioniert. Da sind ja genug Fehler passiert, wo auch die russische Bevölkerung inzwischen immer mehr widerständig wird. Wir sind weit von der Kreuzigung entfernt.
In Russland war das eigentlich immer so, dass beim Zar war, später bei Sowjetleuten, dass es eine unausgesprochene Vereinbarung zwischen Volk und Herrschenden gab und gibt. Wir lassen dich tun, was du für richtig hältst. Hauptsache, du greifst nicht zu sehr in unser Leben ein. Was jetzt gerade aber passiert unter Putin, dass nämlich viele junge Leute an die Front geschickt werden, das wird gefährlich für ihn auf Dauer.
Die Frage ist nur, wie lange es noch dauern soll.
Das kann noch eine Weile gehen.
Eben. Und wie dann die Verhältnisse sich entwickeln, ich will da gar nichts prognostizieren. Nee, das
kann man also, auch nicht.
Das ist so unwirklich, dass mir da auch nichts zu einfällt.
Mich würde es ja eigentlich auch, also das habe ich vorhin schon mal auch angesprochen, aber mich würde es immer interessieren, wie wir uns selbst oder wo für uns die Grenze ist, dass, oder für manche Menschen diese Grenze ist, dass aus manchen Menschen eben keine Machtmenschen werden, auch wenn sie vielleicht diese Parameter da vor sich haben und sagen, jetzt könnte ich eigentlich. Weil das, so dieses klassische Beispiel ist ja so ein bisschen, es gibt viele Menschen, die schimpfen auf Politiker, also auf generell auf Politiker, ist nicht Putin oder so, und sagen, die machen das und die nehmen sich das und so weiter und so fort. Und ich habe aber das Gefühl, dass sehr viele Menschen, die darauf schimpfen, ganz ähnlich handeln würden, wenn sie die Möglichkeit hätten. Also sie würden sich auch die Taschen vollstopfen, wenn sie könnten, weil sie das ja letzten Endes im Kleinen auch machen. Aber dann trotzdem mit dem Finger darauf zeigen und so. Und ganz kurz nur, Michi, bevor du was dazu sagen möchtest, wie sehr spricht dann eben die Endlichkeit halt auch dafür, dass überhaupt die Menschen das machen? Weil letzten Endes, wenn die Endlichkeit nicht da wäre, wenn wir nicht alle sterben würden, würden wir vielleicht auch anders handeln, so wissen wir, na, ist ja jetzt eh scheißegal, ist mir eh bald. Oder ich mach's nochmal, weil ist ja egal, vielleicht bin ich nur einmal hier und dann komm, mach, egal. Also ich glaube, das spielt eine große Rolle, um überhaupt so zu handeln. Oder nicht? Bitte nicht.
Nö, jetzt habe ich keine Lust. Bitte.
Dieses Boykott immer, das ist auch so Macht, wenn sie es auch ein bisschen Macht, ja, wenn sie so Macht.
Genießt es auch. Ja. Ja. Macht mir immer Spaß.
Ja. Also,
ich bin jetzt aus dem Konzept geraten.
Ja, das ist ja nichts Neues. Ja.
Nein, nicht so frech. Da bin ich dran hängen geblieben. Aber ich krieg's jetzt leider
bitte. Naja, dass sie halt zusammen. Wahrscheinlich eben, dass ich gesagt habe, dass Menschen, die auf die Politik zum Beispiel schimpfen, dass sie ähnlich handeln würden, wenn sie in der Ecke.
Ah, genau.
Ja,
wusste ich. Also, das halte ich für eine reine, etwas befremdliche Hypothese. Ich schimpfe auch Tag und Nacht auf die Politik, wenn ich kann, weil das, was ich lese, erschreckt mich zunehmend. Ja? Aber ich bin mir ganz sicher, dass ich das nicht tun
kann. Aber was unterscheidet? Warum machst du es dann nicht? Das ist ja auch die Frage. Warum unterscheidest du dich da? Ja.
Weiß ich nicht. Ich habe ein anderes Gen, ich habe ein anderes Verständnis von Gesellschaft, ich habe ein anderes Verständnis von Menschen. Das ginge einfach nicht. Also das wäre mir so zuwider. Ich wüsste.
Aber stell dir mal vor, wir wären 1917 in St. Petersburg und wir sind Teil dieser Revolution und glauben, die Welt wird jetzt besser, wenn wir nur den Klassenfeind bekämpfen. Wer weiß, zu was für Schandtaten wir uns hätten breitreten lassen. Das ist immer sehr leicht gesagt, würde ich nicht tun. Ich glaube, man sollte sich immer und ein Leben lang auf die Pfoten schauen, dass man nicht eventuell solchen Sachen hinterher rennt.
Du hast recht, ich habe die Gegenseite sozusagen nicht bedacht in dem, was ich gerade gesagt habe. Ich habe aber die Hoffnung, dass ich es nicht tun würde.
Ja, das ist auch legitim.
Danke.
Merkt ihr, Nick hat dich ganz gut im Griff. Also bei mir hättest du ja...
Nein,
bei mir hättest du ja... Ja. Mir hättest du widersprochen, was ich...
Nein, der hat es ja nicht.
Du anscheinend nicht so oft,
Chris. Ja. Der, hier in Deutschland, ich glaube, wird nicht so sehr gesprochen über den neuen argentinischen Präsident. Da kriegt er nicht so viel mit.
Ne? Nee, seit Kirchner habe ich da einen mehr auf dem Schirm. Ich habe jetzt nur mitgekriegt, dass... weil ja alle so klagen, dass wir wirtschaftlich so ein geringes Wachstum haben, dass die einzigen, die hinter uns liegen, nur die Argentinier sind. Aber wieso? Wen haben wir denn da momentan?
Ja, nee, ich frage deswegen, also ich folge das sehr, sehr, aber es ist überhaupt kein Vorwurf. Also ob die Medien in Deutschland beschäftigen sich damit nicht, aber da ist so eine Art von pathologischen Machtmensch, das wäre ein super.
Ist er ein linksorientierter Machtmensch oder?
Er nennt sich Anarcho-Liberalist. Anarcho-Liberalist.
Ich habe neulich einen einzigen...
Anarcho-Liberale, Neoliberale. Da muss man aufpassen, weil du sagst, Neoliberal, dann kriegst du eine Schimpfkanonade. Das ist so ein verrückter Kerl. Der schießt auf alle, ich bin kein Neoliberal und so weiter. Du weißt überhaupt nicht, was der Unterschied ist. Aber da kriegst du sofort eine bestialische Schimpfkanonade von dieser Person. Und das ist so ein Typ, wo Machtmensch, du hast vorhin von Putin gesprochen, und weil es gibt Menschen, wo ich glaube, die sind keine Machtmenschen, die tun das aber. Vielleicht, also es ist nicht ungewollt, ja, also ich glaube schon, dass der Putin die genetische sozusagen Veranlagung hat, um so Macht auch zu üben und so weiter. Aber die werden auch benutzt. Diese Schiffsfigur vorne.
Also Galionsfiguren.
Galionsfiguren für eine Gruppe.
Das sich sehr stark was unterstützt. Der Malenko war zum Beispiel.
Genau. Und dann, die brauchen keine, ich würde es von den Ayatollahs oder sogar von Netanyahu jetzt erwarten, sozusagen so eine Diagnose, dass die erwarten nicht von der, es reicht, wenn die, wenn der Kreis, die sie schätzen, sie unterstützt. Das heißt, der Kreis um mich herum, diese, was weiß ich, 100 Personen oder vielleicht reiche Leute oder Politiker oder was weiß ich, mich unterstützen, das reicht mir, das ist meine Welt. Nicht Russland, nicht Israel, nicht Argentinien, sondern diese kleine Gruppe, die ich sozusagen. Und die schicken ihn. Das ist die Figur, die Veranlagung hat, macht Menschen spielen.
Das sind ja auch die, die die finanziellen Interessen dahinter haben.
Oft.
Also, dass er auch abkassiert, ist keine Frage, aber ohne die Stütze dieser Oligarchie wäre das ja alles überhaupt nicht möglich. Und die machen nichts anderes, wie die eigenen Freunde zu beschützen.
Ja, das Interessenfrage ist die also egal welche Interessen, also finanziell oder Macht oder politisch oder was es ist. Es gibt Leute, die wollen kein Geld, aber die wollen Macht. Die wollen einfach sagen, du nicht, du schon. Das reicht ihnen.
Nee, es können auch ehrenwerte Ansätze sein, die sie für richtig halten, aber halt eben mit Macht durchsetzen.
Und das reicht ihnen. Vollkommen. Die Möglichkeit zu haben, die können meinetwegen in ein kleines Zimmer leben. Es gibt einen Machtmensch, der sensationell gut ist, war, solange er an die Präsidentschaft war, und das ist der Mujica. In Uruguay, der ist ein bekannter Politiker, der Mujica war ein sensationeller, der war ein absoluter Mitnehmer, Begeisterer, Machtmensch absolut, und er kam mit einem kleinen Citroën, diese zwei
deswegen zwei habe ich auch genannt, auch jemand, der nicht Personenkult um sich hat betreiben lassen oder in großen Villen gelebt hat, trotzdem autokrat agiert hat.
Und der Mujica war ein Begeisterter. Ein Begeisterer. Hat er Leute mitgenommen, viel für Soziales gemacht, Kultur und so weiter und so fort. Das Land hervorragend geprägt. Kam aus einem. Ihr müsst euch kümmern. Guckt zu Mujica im Internet. Der wohnt wie ein Gaucho. In ein kleines Häuschen und so weiter. Hatte ein Auto. Einen kleinen Citroën, damit kam er in die Präsidentschaftshaus und damit kam er raus.
Das scheint aber so zu sein, dass Macht auch die Mächtigen selber auf Dauer korrumpiert. Also Castro ist ein Beispiel, Mao ist auch ein Beispiel.
Ich würde nicht sagen, dass er korrumpiert wurde. Ich glaube, dass er etwas verbohrt war, das mag sein, aber er hat an seine Sache geglaubt und viele Dinge, die er umgesetzt hat, auch von zum Beispiel von den Bauern positiv bewertet werden bis heute.
Dasselbe ist ja mit Mao. Dieser lange Marsch, das war ja eine ganz neue Strategie. Die Anfänge, die waren ja auch erstmal in Ordnung. Ja? Das ist ja getragen worden von ganz Vietnam. Das war ja...
Ho Chi Minh oder Mao? Mao. Wenn du jetzt Vietnam sagst.
Das ist getragen worden vom ganzen Volk. Und die Zeit hat eine Veränderung in der Person bewirkt.
Klar. Und die Tatsache, dass die chinesische kommunistische Partei ihn ja nicht mehr als Führer haben wollte und er deswegen die Roten Brigaden nutzte, um seine Position zu
festigen. Das war aber erst später.
Ja, das war aber übelst.
Ja, kein Zweifel, dass es übel war, aber der Anfang, und das war damals auch so eine Mitnehmermacht, der war positiv, der war richtig, der war gut und irgendwann ist es gekippt.
Das kann sehr schnell kippen. Das gilt für die Französische Revolution, die dann in den Terror geht. Das gilt für die Russische Revolution, die erstmal vom Volk getragen wurde, aber mit Tscheka und NKWD in die Gulags führte.
Das kann auch mit den Grünen auch gehen. Die kommen an die Macht.
Ja, die sind ja auch
damit funktionieren. Ja. Kommt die Frau Weber und sagt, keine Waffen an Kriegsgebieten und so weiter. Und das Erste, was sie macht, schickt sie die Waffen dahin und kämpft dafür und so weiter. Die Macht korrumpiert, die Macht stellt dich da vor Situationen, wo du Entscheidungen treffen musst.
Das ist ein ganz wichtiger Satz, dass Macht korrumpiert. Und da denke ich, da ist die Frage, ab wann tritt das ein? Also die
Macht in der Politik.
Ja.
Entscheidungen.
Die Ursache oder der Anfang von einer Bewegung oder einer Initiative, das mag alles gut gemeint und gut gewollt und gut gemacht sein, aber irgendwann scheint so ein Kipppunkt zu geben. Und das finde ich spannend. Mir ist nicht klar, wann dieser Kipppunkt, für mich sieht es ein bisschen so aus, wie wenn der unweigerlich eintritt.
Wenn der?
Unweigerlich, also automatisch so eintritt.
Rosa Luxemburg sagte, Freiheit ist immer auch die Freiheit des Andersdenkenden. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann wird es ungerecht.
Dann hast du 1984. Mhm.
Naja, der Satz mit Freiheit des Andersdenkenden, das ist ja gerade im Moment auch ein bisschen schwierig. Also in der Einfachheit damals stimmte diese Aussage, aber wir erleben das ja auch hier in den Podcasts, dass man manchmal, da denkt man selber, ja, kann ich das jetzt noch sagen? Oder komme ich dann schon wieder in die Reihe derer, die sagen, man muss ja was sagen dürfen.
Du kannst sagen, du musst halt damit rechnen, dass, oder damit leben, dass du eventuell Reaktionen darauf hast. Aber das ist legitim.
Ja, das ist ja, wir hatten ja die Sendung mit Christoph Sieber, da habe ich ja so kleine Shorts daraus geschnitten, wo es um die AfD geht. Und die sind ja durch die Decke gegangen. Die wurden ja tausendfach geklickt und kommentiert und warum? Geschimpft und gemeckert. Ja, weil er sich dafür ja ausgesprochen hat letzten Endes, dass die AfD eher, also ich kann es mal verlinken auch, ich krieg's nicht mehr genau hin, aber sozusagen, dass die Abgehängten, die sich von der Gesellschaft abgehängt fühlen, dann dazu neigen, zum Beispiel die AfD zu wählen. Das war von diesem einen Ding, war das so die Kernaussage. Und das hat natürlich die Leute so ein bisschen auf die, dann ja, die sich darüber aufgeregt haben. Die wenigsten haben gesagt, Recht hat er. Die meisten haben sich darüber aufgeregt. Und jetzt der Christoph Sieber Kabarettist, der steht dafür ein, seit ich ihn kenne, dass er sagt, diese Demokratie muss aushalten können, dass man miteinander diskutiert, dass man verschiedene Meinungen hat und so weiter und so fort.
Wenn man gleiche Fakten hat, problematisch wird es, wenn die einen ihre eigenen Fakten sich anzuschauen.
Nein, es geht um die Bewertung. Denk an Israel und Gaza am Anfang. Ja? Mhm. Da habe ich mich wirklich nicht getraut zu sagen, aber. Das geht ja bis heute. Ich sage es jetzt trotzdem. Wer nicht den Angriff der Hamas als ersten Satz verurteilt, der kann sich den Rest seiner Rede schenken. Und ich bin an dem Punkt arrogant, ich sage, leck mich, Typ, das werde ich nicht tun, weil sowas Grausames ist natürlich verurteilenswert und ich muss das nicht wie eine Fackel vor mir hertragen. Ich kann trotzdem den Konflikt diskutieren. Und das war am Anfang, gab es da, wenn ich das ansatzweise vertreten habe, gab es überall Widerspruch und viel Schrei. Wie kannst du nur, wie unmenschlich, bla bla. Es zieht sich ja bis heute. Also wenn ich sehe, dass israelische Künstler, die nicht als ersten Satz dieses des Unheil der Hamas am 7. Oktober vorbringen, dann werden sie aus Ausstellungen ausgeladen, dann werden Professoren nicht mehr verteilt. Das ist auch eine Form von, ich darf etwas nicht so sagen, wie ich es empfinde.
Dass die Klopperei am Wochenende kommt daher.
Welche Klopperei? Ich habe keine mitgekriegt, ehrlich.
SPD-Politiker und der Grünen-Politiker, die haben Plakaten gehängt und kamen hier bei Jugendlichen und haben sie verkloppt. Ich bin kein AfD, das musst du mir glauben.
Das braucht hier keiner zu sagen.
Das musst du mir glauben. Es gibt Sachen, ich sage es auch oft und offen, es ist eine der wenigsten Parteien, Frau Wagenknecht, die sagt, keine Waffen. Schick keine Waffen. Und dann sage ich, die AfD sagt das und die Grünen sagen das. So verrückt ist die Welt jetzt gerade. Gut, aber ist okay. Und könnt ihr euch erinnern, die erste sozusagen, die AfD hat schon einigen Jahren auf dem Buckel, aber als die angefangen haben aufzutauchen in Wahlen, richtig Positionen bekommen haben, politische Positionen bekommen haben, dann nach dem Wahl, an dem Wahltag, Wahlabend, gibt es sozusagen ein Forum in den öffentlichen, ja? Und alle Politiker, wenn der AfD spricht, stehen auf und gehen. Mhm. Das ist ein Fehler.
Das ist, solange sie eben auf demokratischem Boden bleiben und zu unserer Verfassung zumindest offiziell stehen, müssen wir sie reden lassen. Also man kann sie nicht.
Aber die stehen doch offiziell gar nicht auf dem Boden der Verfassung. Naja, also es ist ja inzwischen schon anerkannt, dass sie es nicht tun.
Die sind im Parlament.
Offiziell die nach ihrem Parteiprogramm her eben schon. Und dass es aber Auswüchse gibt und Verbindungen in andere Milieus. Und dann
in
wahrscheinlich,
Sachsen gelten sie doch offensichtlich als verfassungsfeindlich. Und wenn der Prozess, der hoffentlich irgendwann mal ein Ende nimmt, trotz der Verzögerung, dann wird sich das ja auch erstrecken. Und dieses Zögern der Politik einerseits, ein Verbot auszusprechen, finde ich grenzwertig. Ja? Bei den Rechten, dann zögert man wie blöd. Bei den Linken wäre es schon lange ausgesprochen.
Ja, das ist
auch wahr. Also, naja, gut, man hat ja also die PDS damals nicht verbieten können, man hat die BRSG und die Linke nicht verboten. Man hat
auf welcher Grundlage
auch? Man hat es auch nicht geschafft, die NPD zu verbieten, die tatsächlich ja die Nachfolgepartei der NSDAP ist.
Die ist nur nicht verboten worden, weil sie zu wenig Einfluss hat und weil sie zu klein ist.
Völlig richtig. Aber wenn man so etwas dann am Ende nicht schafft, adelt man den anderen? Oder ähnliches?
Die Opferrolle nehmen die so oder so ein, egal was man macht. Also von daher kann man gar nichts falsch machen, wenn man endlich mal was tun würde. Ja? Und gerade diese Berichterstattung über rechte Schlägereien, Hanau und so weiter, da gibt es ein Ungleichgewicht, das ist enorm und das wird überall verschwiegen und dem wird nirgendwo Rechnung getragen.
Schaffst du ja diese Menschen, die so denken, nicht aus der Welt.
Brichst ja auch, das muss man ja auch deutlich sagen, mit diesem, was du jetzt sagst und so weiter, was ja aus der linken Position herauskommt, ja, so, das ist einfach so. Aber wenn das jetzt wieder Leute sehen, die anders denken, du erreichst ja nur einen Konflikt damit, einen ganz starken Konflikt. Du kriegst ja nicht alle an einen Tisch dadurch, weil du immer wieder sagst, das muss so, das muss so, das muss so. Und das ist ein Problem. Das ist ein grundlegendes Problem für die Gesellschaft, wenn auch die Linksorientierten, ich bin selber auch eher linksorientiert, aber trotzdem, wenn die Linksorientierten sagen, das muss Dings, das müsste schon längst jetzt verboten werden und so weiter, das ist ja auch eine Art von Macht, dass man sagt, das muss jetzt so sein.
Ja, vorhin mal gesagt, es gibt auch positive Macht.
Ja, genau, für dein, das, was dir wieder, ja, aber das, was dir zugutekommt sozusagen, was für dich dann, das ist ja das, was andere Leute auch, so rechtfertigen andere Leute ja auch ihre Macht.
Das kommt nicht mir zugute, das.
Du fühlst dich aber davon bestätigt. Du sagst, ja, das ist meine Überzeugung.
Das ist meiner Meinung, aber ich fühle mich auch nicht davon bestätigt.
Ja, aber das ist meine Überzeugung. Und das ist aber auch das, was andere Leute für sich rechtfertigen, weil sie sagen, das kommt meiner Überzeugung jetzt zugute. Und dadurch fühle ich mich befähigt, das zu tun und finde das gut, wenn das passiert. Und wiederum sagen andere Leute dann, was ein Machtmensch und so weiter und so fort. Man selbst schließt sich aber aus. Nein, das ist Gerechtigkeit. Das ist, so gehört sich das. Und das ist aber genau das Problem, wo wir aneinander geraten, weil es gibt nicht das, so soll das sein und so gehört sich das. Das kann sich keiner anmaßen von uns. Nicht Linksorientierte, nicht Rechtsorientierte können sich anmaßen zu sagen, so muss die Welt sein. Das ist nämlich genau das Problem, warum Gesellschaft so entzweit ist.
Es funktioniert doch in dieser Gesellschaft überhaupt nichts mehr.
Ja, aber es funktioniert bestimmt nicht besser, wenn es dann so gemacht wird, wie du denkst, weißt du? Oder wie ich denke. Oder nicht persönlich, sondern einfach wie jeder. Wenn einer sagt, es muss jetzt so sein. Oder wie die AfD das sagt. Oder wie die das sagt. Das funktioniert
aber
ja nicht. Es funktioniert
Punkt ist
nur,
doch,
wenn wir zusammen.
Dieses Verzögern, Vertrödeln, Verschieben, das bringt doch keine Änderung. Das manifestiert doch eigentlich nur die derzeitige Unsicherheit, dieses Geeiere. Da entsteht doch keine Klarheit. Und wie gesagt, die AfD
es
zu verbieten.
Nie.
Klarheit ist das sozusagen das beste Bestandteil der Demokratie, Unklarheit. Wir schaffen das irgendwann, dass es in eine Richtung in die andere. Ich würde, wenn der AfD da sitzt, egal was er sagt, nicht aufstehen und gehen.
Ja.
Und ich würde ihn auch nicht verbieten.
Ja.
Weil es ist nicht, ob dieser Person mir persönlich sympathisch ist oder unsympathisch ist und so weiter. Dahinter stecken Millionen. Und wenn die Millionen sehen, dass alle Politiker, sozusagen gut gemeinte Politiker, rechts bis dahin, nicht weiter, rechts von mir gibt es nichts. Das ist absurd, so zu denken. Mhm. Die denken, die hassen uns, pass auf.
Yeah.
Wenn du ein Plakat hängst, dann siehst du mich. Also. So entsteht so eine Situation. Ja. Die grundsätzlich, so wie sie sprechen und so wie sie reden und so wie sie agieren, mussten alle zu Wort kommen.
Ja.
Wenn du anfängst, Macht auszuspielen, die Macht der Demokratie, hast du das, was der Orban, der Verrückte, ausgedruckt hat, die illiberale Demokratie. Das Verrückteste, was ich je gehört habe, und dann stehen da und sagen, ah, es ist eine liberale Demokratie, das ist ein Schwachsinn.
Ich glaube, dieses Phänomen der linken und rechten Ausbrecher ist darauf zurückzuführen, dass die ursprünglichen großen Parteien in Deutschland, die SPD und die CDU, eine Politik gemacht haben, weil man in der Mitte die Wahlen gewinnt, die sie immer ähnlicher gemacht haben.
Ja.
Als die SPD mit den Grünen zusammen die Agenda 2010 und Hartz IV geschaffen haben, war das eigentlich Politik, die die SPD nicht hätte machen dürfen.
Richtig.
Dann ist ja auch die Linke entstanden. Und als die Frau Merkel sagt, wir schaffen das mit den Flüchtlingen,
da ist die AfD
in diese Richtung gedriftet. Also ich glaube, das Schlimmste, was man tun kann, ist jetzt wieder eine große Koalition und eben genau das den Leuten bestätigend hinwerfen.
Aber das ist doch genau das, was angeblich das Volk jetzt sich nachsehnen.
Die große Koalition, ich möchte eine SPD, die kantig ist, und ich will eine Union, die konservativ ist, und so, dass man da wirklich Alternativen hat, die man wählen kann.
Ja, ich hätte auch gern, dass Weihnachten, Ostern auf einen Tag fallen.
Ja, aber das ist für mich eher die Antwort auf die AfD.
Aber das
als,
sind doch
Verbot.
Kühne Wunschträume.
Ja,
die SPD wird nicht kantig und die CDU, die wird nur noch reaktionärer. Also vergiss es doch.
Ja.
Siehst du irgendwelche Tendenzen von einer kantigen SPD?
Wenig.
Eben.
Ich habe Glück in der Entscheidung. Weil ich mich reduziert habe auf, ich reduziere mich auf absolute grundsätzliche Themen. Das hilft mir unglaublich. Weißt du, Klima geht die Welt kaputt. Mhm. Das ist ein wichtiges Thema.
Ja,
Krieg.
Absolut.
Krieg ist ein wichtiges Thema. Und alles andere sind Diskussionchen,
ja,
die wichtig sind. Aber es sind Diskussionchen. Mehr Rente, weniger Rente und so weiter. Spielt auf jeden Fall eine Rolle für
doch
viele.
Alles
auch
gewollt.
Ja, aber das ist... Bitte?
Was? Nee, nicht das Fass öffnen, Michi. Nicht das Fass öffnen.
Nein, ich meine, also es gibt ein Thema Klima und das war für mich wichtig und deswegen habe ich die Jahre, die ich in Deutschland bin, schon 30, immer grün gewählt, das ist an mir wichtig. Was glaubst du, was meine große Enttäuschung ist, zu sehen, wie ein Hofreiter zum Beispiel jetzt auf ein Kinderross sitzt und sagt, das ist eine Witzfigur. Also für mich ist eine Witzfigur. Ich kann ihn nicht ernst nehmen. Die Baerbock ist für mich die größte Enttäuschung und der Habeck eigentlich auch.
Aber die sind ja auch in einer wirklich fürchterlichen Situation. Ich wähle nicht die Grünen, ich bin Linker, aber ich sehe das durchaus, dass man mit der FDP im Boot eigentlich permanent
faule
Kompromisse eingehen muss.
Ja. Plus der Krieg. Plus der Krieg kam dazu und so weiter. Alles klar. Und dann hätte ich erwartet von den Grünen diese Radikalität, die sie als Oppositionspartei immer gehabt haben. Aber offensichtlich ist die Regierung,
dann sind wir wieder beim Thema Macht. Ja?
Ja,
wenn Macht. Du an der Macht bist, scheinst du dich da wie ein Wilder dran zu klammern und alles zu verraten und zu verkaufen, was dir vorher wichtig war.
Mhm. Ein bisschen so, weil bei Habeck, also ich bin kein Baerbock-Fan und deswegen werde ich darüber nicht reden. Aber bei Habeck, also die Hörbücher, die ich gehört habe, wie er redet, wie er denkt und so weiter. Ich glaube, das ist ein Abweger. Einer, der sucht sozusagen, wie kriege ich in der jetzigen Situation meine Ziele irgendwie durch so gut oder so viel zu bekommen, wie ich kann. So ein Kompromisssucher, ein Kluger und so weiter. Das hat er mir vermittelt. Das hat er aber nicht hingekriegt und hat er grobe Fehler gemacht, auch in der Öffentlichkeit und so weiter. Weißt du, wenn du Wirtschaftsminister bist und weißt du nicht, wie beim Rock gehst und so weiter, und da stehst du in einer Talkshow, gut, das kostet.
Ja, ja, klar. Aber es ist, was jetzt die Michi eben gesagt hat, vielleicht ist das ja am Ende jetzt unseres Talks so eine Art Beispiel dafür, möglicherweise. Also wir können das ja mal so in den Raum stellen, für unsere Zuhörer auch, schreibt es uns in die Kommentare, dass vielleicht ja Macht einen dann eben auch verändert oder auch eine Partei verändert.
Ich habe noch einen besseren Vorschlag.
Ja?
Guten Vorschlag.
Ja,
ich finde es so spannend und so toll. Ja, ja. Wir machen noch eine zweite Folge in der Besetzung.
Ja, können wir machen.
Zweiter Teil.
Ja, ja.
Wir kommen ja gar nicht alle zu Wort, sozusagen.
Ja, ja. Du vor allem nicht. Ja.
Ich kam schon zu Wort.
Ja.
Ich kann mich nicht
okay, dann wir machen das
recht ausgewogen.
Wenn euch das, ja finde ich auch, wenn euch das gefallen hat, ihr da draußen, dann schreibt es uns auch in die Kommentare und dann machen wir noch eine Sendung.
Könntet ihr nochmal mitmachen?
Ja, gerne.
Also ich fand es echt so mit eine der besten Dinger.
Das hast du immer nach jeder Sendung.
Blöd. Aua. Aber heul doch.
Okay, also in diesem Sinne. Vielen Dank, dass ihr erstmal da wart, lieber Ariel, ja, lieber Nick.
Danke für die Einladung.
Ja.
Danke für die Einladung.
Es war sehr schön und sehr interessant. Und ich würde sagen, zum Schluss winken wir wie immer, oder? Macht's gut, ihr da draußen. Ciao, in diese Kamera. Das ist die Kamera. Also, hier. Hallo, tschüss. Okay, gut.
So, mach's auf.